Also wenn du wirklich eine gute Idee hast, die Kunden hilft, die irgendeinen Mehrwert bringt, dann hast du im Prinzip allen Support, das umzusetzen. Aber du musst es halt auch machen.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier mit Erik Berg. Er ist Microsoft Global Alliance Manager bei CGI. Aber wir haben schon drüber geredet. Er hat eigentlich einen Titel, der könnte noch viel länger gehen. Er macht noch viel mehr. Aber bevor wir da tiefer drauf eingehen, kannst du doch gerne einfach mal ein bisschen was erzählen. Wer bist du so? Was machst du so?
Ja, sehr, sehr gern. Schön, dass ich hier sein darf. Wie du schon sagtest, mein Name ist Erik. Ich wohne im wunderschönen Weimar in Thüringen. Wichtig, es gibt ja noch ein Weimar, ein bisschen weiter westlich. Nein, genau, im wunderschönen Weimar in Thüringen. Ich bin Papa von zwei Mädels. Ich bin verheiratet. Ich bin IT-Nerd, würde man, glaube ich, sagen. Oder ich sehe mich selbst auch als IT-Professional. Das heißt, ich habe lange Jahre so System Engineering gemacht, dann viel Consulting, Architektur, war irgendwie immer so im kleinen Server-Infrastrukturumfeld unterwegs. Naja, und dann haben sich die Rollen so mit der Zeit entwickelt und deswegen sprechen wir heute auch ein bisschen. Was mache ich sonst so? Ich bin sehr, sehr viel in der Microsoft Community unterwegs. Also das wird man auch merken. Microsoft ist schon sehr doll in meiner DNA drin. Spreche viel auf Konferenzen, habe eine eigene Azure Community, einen Blog, einen eigenen Podcast und so weiter und so fort. Bin daher auch Microsoft MVP seit 2015 und ja, ansonsten Hobbys. Ich trinke gern Whisky, ich esse gern gutes Essen.
Das ist schon sehr interessant, wenn man Whisky trinken als Hobby ansieht.
Also man kann ja da wirklich eine Sammelleidenschaft auch
draus entwickeln. Das stimmt, ja. Komplett irgendwie Whisky-Tasting und so ein Kram.
Ne? Ja, und es gibt sehr, sehr unterschiedliche. Es gibt auch sehr gute deutsche Whiskys, was man vielleicht gar nicht glauben würde. Tatsächlich.
Also, falls ihr Whisky-Fragen habt, ihr wisst, wer hier der Mensch ist, der euch diese Fragen beantworten kann. Du hast gerade gesagt, du magst auch gutes Essen und dann kommt natürlich jetzt auch erstmal unsere wichtigste Frage. Die wichtigste Frage dieses Podcasts. Was ist denn deine Lieblingspizza?
Meine Lieblingspizza ist tatsächlich eine Pizza mit Rucola, Parmaschinken und Parmesan.
Man merkt, Rucola-Pizza ist beliebt in diesem Podcast.
Ja, also da muss aber noch so ein bisschen Balsamico-Essig drauf und dann ist sie perfekt.
Und nicht zu viel Rucola. Also ich habe immer das Gefühl, da ist dann teilweise so ein kompletter, was ist Rucola eigentlich? Wie erntet man Rucola? Ich wollte gerade sagen, so ein Rucola-Busch drauf, aber ich weiß nicht.
Baum.
So ein ganzer Baum, aber ich glaube nicht, dass Rucola vom Baum kommt.
Nee, ich glaube auch nicht. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich finde, es gibt da noch einen Unterschied, ob du die Pizza vor Ort isst in der Pizzeria.
Ja.
Dann darf es gerne auch viel sein. Wenn du die nach Hause dir holst oder geliefert kriegst, dann zerfällt der ja so ein bisschen. Und dann ist es, wenn es zu viel ist, dann hast du so eine grüne Schicht.
Ja, total. Da bin ich wohl bei dir. Okay, kommen wir mal ein bisschen zu dem, über das wir eigentlich sprechen wollen, beziehungsweise auch so vielleicht ein bisschen deinen Werdegang. Wie bist du zu CGI gekommen? Was hast du alles vorher gemacht? Du hast gerade schon so ein bisschen Einblick gegeben, was du alles gemacht hast, was so deine Hobbys, wie lange du schon in der IT bist. Aber wie ist das denn genau zustande gekommen?
Ja, das ist tatsächlich eine relativ witzige Geschichte. Also ich habe vorher für ein anderes Unternehmen gearbeitet, auch im globalen Umfeld. Wie gesagt, war lange Zeit Engineer, Consultant, Architekt. Habe dann damals durch einen Merger die Chance bekommen, Global Subject Lead für Cloud Computing zu werden. Das heißt, ich hatte weltweit die Verantwortung für unser Cloud-Business, also klassisch Cloud-Infrastruktur, und habe da tatsächlich in knapp 90 Ländern unsere Services verantwortet. Wir haben da damals sehr standardisierte Cloud-Services gebaut, Cloud-Managed Services, Cloud-Migration, Cloud-Reselling und so weiter und so fort. Bin damals auch viel durch die Welt geflogen, habe Sales-Teams trainiert, habe Delivery-Teams trainiert, war in Indien und habe da ein Remote-Delivery-Team gesourced und auch trainiert. Ja, das war so mein Job vor der CGI. Und habe aber schon immer, wie ich ja sagte, seit 2015 MVP, seit 2012 bin ich am Bloggen und allgemein in der Community unterwegs und habe ein Azure Meetup hier in Thüringen tatsächlich. Und wir hüpfen immer so ein bisschen zwischen den Orten, die es hier so gibt, so Erfurt, Jena, Weimar. Und man ist als Meetup-Organizer immer auf der Suche nach einem Ort, wo man hingehen kann. Brauchst halt irgendein Büro, einen Meetingraum, Konferenzraum, was auch immer. Und wir waren viel in Jena. Jena hat ja eine sehr agile Tech-Szene durch die ganzen Softwareentwicklungsfirmen, die es da so gibt. Und da war mal jemand von CGI dabei und sagte, naja, du, wenn du willst, dann kommt da halt mal nach Erfurt zu uns ins Büro. Da haben wir auch einen großen Meetingraum, machen wir halt da mal ein Meetup. So, das war mein erster Kontakt. Und ich muss zugeben, ich habe davon CGI noch nie etwas gehört vorher. Das war für mich irgendwie so, ja, wer weiß, was das jetzt wieder für ein Startup ist oder so, ne?
Außer vielleicht so ein Filmaspekt CGI für...
Tatsächlich, ja, die Verwechslung passiert auch häufiger. Ja. Und da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen. Naja, und dann kommt man so ins Gespräch und dann erzählen die einem so ein bisschen, wo der Schuh drückt und dass sie ja jemanden suchen, der da mal ein bisschen aufräumt und hilft. Und ein paar Monate später hatten wir dann das Gespräch darüber, ob ich nicht da arbeiten möchte. Und so bin ich tatsächlich zur CGI gekommen.
Also ein nicht geplanter Einstieg, sondern eher Zufälle, die sich mit Zufällen zu Zufällen organisiert haben.
Ja, tatsächlich. Aber das ist tatsächlich bei mir schon immer so. Ich habe mich noch nie aktiv auf einen Job beworben. Abgesehen von meinem Praktikum im Studium, da musste ich tatsächlich ein Pflichtpraktikum machen. Da habe ich bei einer Firma angerufen und gesagt, kann man bei euch Praktikum machen? Ja. So, das war meine Bewerbung.
Nice.
Und dann habe ich in dem Praktikum einen Arbeitsvertrag angeboten bekommen, habe dort 5 Jahre gearbeitet. Dann rief mich eine Headhunterin an von der Firma danach, die dann meinte, ja, du, wir haben gehört, es wäre cool, wenn du bei uns arbeitest. Ich so, pff, ja, wenn das so ist. Und wie gesagt, dann eben der Kontakt über die Meetups zur CGI. Genau, und so bin ich quasi zur CGI gekommen. Das war damals in 2020, mitten in der Pandemie, oh, wo jeder gesagt hat, du kannst doch nicht bei Corona deinen Job wechseln. Doch, ja, geht.
Also man merkt, eine generelle Offenheit liegt dir inne, die dann eben auch dafür sorgt, dass du sowas einfach auch mal wahrnimmst und machst. Was ich glaube, wo viele Leute auch von lernen können und sich vielleicht eine Scheibe von abschneiden können und sagen können, ach, ich nehme einfach mal das, was auf mich zukommt und mach da einfach mal mit und guck, wohin es mich treibt. Kannst du einen kurzen Überblick darüber geben, was du denn bei CGI alles so machst? Sind es Dinge, die du von Anfang an gedacht hast, die du da machen würdest? Hat sich das vielleicht auch in der Zeit entwickelt und wurde anders oder ähnlich nur mehr oder ähnlich oder weniger?
Okay, also wenn ich wüsste, was ich jeden Tag tue, dann wäre mein Job zu langweilig. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der Punkt, warum ich mich für Jobs interessiere. Ich mag Herausforderungen, ich mag gern Dinge verändern, verbessern, ne? Und von daher bist du auch ganz oft konfrontiert mit Dingen, da wusstest du gestern noch nicht, dass du heute drüber nachdenken musst. Und tatsächlich ist der Global Alliance Manager Posten, an dem ich jetzt bin, den gab es 2020, als ich zur CGI gekommen bin, noch gar nicht. Also mein Einstieg bei der CGI war eigentlich so, dass mein damaliger Chef sagte, wir haben gehört, dass wenn wir mit Cloud erfolgreich sein wollen, brauchen wir Erik Berg. Und da dachte ich, oh, ja, das schmeichelt einem ja, ne?
Ja, ich auch.
Und mein Einstieg war tatsächlich ziemlich spannend, weil ich kam an und wie man das halt so macht, du kommst halt neu in eine Firma und denkst ja, okay, jetzt kriege ich hier 400 Aufgaben und da gibt es schon 10 Projekte, die es zu bearbeiten gilt. Und ich hatte damals tatsächlich ein Projekt in Aussicht in Kanada, da haben wir für eine Regierung ein Cloud-Konzept erstellt. Das war ganz cool, aber da war noch ein bisschen Luft, ne? Und dann sagte mein Chef so, naja, guck dich doch mal um. Ich gebe dir mal 5 Namen, mit denen solltest du mal sprechen. Und dann erzählst du uns mal, was wir besser machen können. Ich dachte so, okay, das ist mal eine nette Herausforderung. Und habe dann angefangen rumzutelefonieren und quasi aus jedem Telefonat kam irgendwie raus, mit dem solltest du auch mal sprechen und mit dem solltest du auch mal sprechen. Und dann habe ich so Schritt für Schritt eben Dinge gesehen, wo ich dachte, okay, das sind wir schon ganz cool, aber wenn wir das so und so machen würden, wäre es ja noch viel, viel besser. Und bin im Prinzip nach 2, 2,5 Wochen zurück zu meinem Chef und habe sein Whiteboard voll geschmiert und habe gesagt, pass auf, also wenn wir das machen und das machen und das machen, dann können wir das und das erreichen und was sagst du dazu? Und er hat gesagt, ja, finde ich cool, dann mach doch mal. Das ist tatsächlich so ein bisschen ja auch die Kultur in der CGI. Ich habe es mal so sehr übertrieben dargestellt. Also es ist jetzt, ne, ganz wichtig zu sagen, so ist es nicht wirklich, aber wenn wir in der Lage wären, einem Kunden mit marokkanischen Bauchtänzern zu helfen, dann würden wir marokkanische Bauchtänzer engagieren. Und so ungefähr ist es eben auch. Also wenn du wirklich eine gute Idee hast, die Kunden hilft, die irgendeinen Mehrwert bringt, dann hast du im Prinzip allen Support, das umzusetzen. Aber du musst es halt auch machen. Also es kommt dann auch keiner, nimmt dir die Arbeit ab, sondern du musst es halt auch tun. Und so ungefähr war das eben mein Einstieg. Und eben ein Thema, was ich sehr, sehr früh gesehen habe, um jetzt mal den Bogen zur heutigen Rolle zu finden, war, dass ich ankam und irgendwie so dieses Partnerschaftsthema bei CGI noch relativ stiefmütterlich war. Also man hat über viele Jahre auch so das Thema Unabhängigkeit von eben diesen Herstellern doch sehr gelebt. Und damit hatte man eben so diesen perfekten Draht zu den Herstellern, hatte man nicht. Aber durch die Cloud war es natürlich jetzt so, dass man ja irgendwie gefühlt 50% der Projekte ja auf den Plattformen der Partner macht. Also jetzt gerade bei mir halt bei der Microsoft mit Azure und M365 und Co. Und da habe ich gesagt, naja, irgendwie müssen wir da besser anbundeln. Und parallel dazu entwickelte sich eben in der CGI genau der gleiche Gedanke, ne? Wir müssen da mehr machen. Und dann waren wir eben auf der Suche nach jemandem, der das übernehmen kann. Aus meiner vorherigen globalen Rolle hatte ich ohnehin die Connections zu Microsoft. Durch die Microsoft MVP-Rolle bin ich auch ganz gut vernetzt in den Produktgruppen. Ja, und dann hatte ich ein Gespräch mit unserem amerikanischen Präsidenten innerhalb des CGI, der damals verantwortlich dafür war, und habe gesagt, ich würde das machen. Und so bin ich in die Rolle gekommen. Also, wie gesagt, vom Einstieg, da wusste ich noch lange nicht, dass ich mal Global Alliance Manager werde.
Ich finde es immer so interessant, wie die Wege einen irgendwo hinführen. Und man muss einfach die Chancen, die man kriegt, nutzen und machen, was sich für einen auch richtig anfühlt. Du hast selbst gesagt, du kanntest CGI vorher noch nicht. Und wie gesagt, es ist vielen Leuten vielleicht eher bekannt als das, was man in Filmen teilweise sieht. Oder heutzutage fast primär. Was genau ist CGI denn? Was macht CGI so? Und wurde es dir dann schon im Bewerbungsgespräch, beziehungsweise du hattest ja kein Bewerbungsgespräch, aber im Aufnahmegespräch erklärt? Oder hast du das auch nur so im Laufe der Zeit mitgekriegt und gesehen und verstanden?
Genau, wie gesagt, vorher wusste ich es tatsächlich nicht. Also grundsätzlich mal CGI ist nicht Computer Generated Imaging. Es steht im Prinzip für Consultants to Government and Industry. Mhm. Es hat aber eigentlich französische Wurzeln, nur mein Französisch ist unheimlich schlecht, deswegen versuche ich das jetzt gar nicht erst. Aber ne, das ist so ein bisschen die Idee. Und grundsätzlich ist eine CGI eine relativ große Firma. Wir sind über 90.000 Leute weltweit in 40 Ländern aktiv. Sehr großer Fokus auf Nordamerika und Europa. Von daher eigentlich verwunderlich, warum man von der Firma nichts gehört hat vorher. Aber es ist tatsächlich so, dass eine CGI ganz oft im Hintergrund steckt. Das heißt, wir sind jetzt nicht die, die die große Werbung machen am Flughafen oder die eben irgendwie auf der Müsli-Packung ihr Logo draufpacken, was halt so jeder Endbenutzer sieht, sondern wir sind eher im Hintergrund und wissen aber, dass wir quasi bei jedem großen Unternehmen in Deutschland oder auch bei vielen großen Banken, bei ganz vielen Regierungen im Hintergrund die unterstützende Kraft sind. Also wir machen zum Beispiel für ein Land das Visa-Processing, ich glaube, für fast 70 Länder. Das heißt, wenn du dort ein Visum beantragst, dann steckt da eine CGI dahinter.
Krass.
Es gibt Banken, deren gesamter Zahlungsverkehr im Prinzip über Systeme in der CGI läuft. Aber das siehst du ja als Endkunde in deiner Banking-App vorne dran trotzdem das Logo von der Bank. Ja. Da steht ja nicht irgendwo powered by CGI. Ne? Das war tatsächlich in meinem Gespräch, also Bewerbungsgespräch hatte ich. Ich habe mich nur nicht selbst beworben. Und in dem Gespräch hat man mir das so ein bisschen aufgezeigt. Und eigentlich habe ich immer mal gesagt, naja, so diese ganz großen Firmen, ne, so 90.000 und größer, da bist du nur eine Nummer, da will ich nicht hin. Und dann hat man mir mal aufgezeigt, was die so tun. Und dann dachte ich so, das ist aber schon, das sind Projekte, die siehst du sonst nicht. Da kommst du nicht mit in Berührung, da hast du keine Chance, irgendwas zu lernen, wenn du nicht mal in so einer Firma bist. Und wenn man sich das dann anguckt, nur als Beispiel, als ich angefangen habe, war ich damals in einem Bid-Prozess drin, also es gab eine Ausschreibung. Das war über 1 Milliarde Projektvolumen. Und da waren 100 Leute in diesem Team, die an dieser Ausschreibung gearbeitet haben. Ja, und das war so, wow, also alles davor war irgendwie so, wenn 1 Million irgendwo stand, da waren wir schon alle ganz nervös, ne? Und plötzlich kommt da einer um die Ecke und sagt, ja, Milliarden, kein Ding. So, und da habe ich persönlich auch sehr, sehr viel von gelernt und auch sehr viel mitnehmen dürfen. Und um das mal zusammenzufassen, also was macht eine CGI? Im Prinzip End-to-End-Services rund um das, was ein Unternehmen betreibbar macht. Also das fängt an bei klassischer IT- und auch Management-Beratung. Das heißt also, wo sollte man sich hinentwickeln? Wie sieht IT-Security aus? Was ist eigentlich der nächste Hype im Banking-Umfeld? Gerade auch eben mit IT-Systemen dahinter. Dann geht es um die klassische Systemintegration. Also wie können Unternehmen SAP einführen, wie können Unternehmen ihre Rechenzentren in die Cloud heben und so weiter und so fort. Und das große Thema IT-Managed Services und IT-Outsourcing. Ja, da sind wir im Prinzip End-to-End unterwegs. Also wir können die Lösung für den Kunden entwickeln, wir können sie vorher zusammen mit ihm designen und wenn er sie dann entwickelt hat, dann können wir sie für ihn auch noch betreiben. Und im Zweifel machen wir auch noch Business-Process-Outsourcing. Das heißt, dass wir also wirklich uns um die Business-Prozesse kümmern. Also mal angenommen, da gibt es Verträge, die dann irgendwie geprüft und ins System eingetippt werden müssen, dann machen wir das auch noch mit. Und so sind wir quasi ein End-to-End-Service-Provider für große Kunden.
Ich finde das wirklich sehr krass. Also das mit dem Visum ist mir immer noch im Kopf. Der Gedanke, dass man so ein Visum beantragt und da so euer Logo mit drauf ist.
Ja, ist
Visum
es halt
powered
nicht,
by,
ne?
Ich weiß, aber es wäre lustig.
Das wäre cool, ja, das stimmt.
Aber ich finde es auch super krass. Ich kann mir vorstellen, dass das einen dann auch ziemlich erfüllt. Also weil man weiß, man arbeitet wirklich an auch großen, auch sehr wichtigen Dingen.
Das habe ich aber erst hinterher herausgefunden. Also ich habe natürlich vorher so ein bisschen gespiegelt gekriegt, was sind so die Projekte und die Projektvolumina, an denen man so arbeitet. Das fand ich persönlich ganz interessant. Viele Projekte habe ich dann erst kennengelernt. Also, dass wir zum Beispiel satellitengestützt Gaspipelines überwachen und gucken, ob es irgendwo Gaslecks gibt. Ne, wo du ja wirklich sagst, da machen wir ja wirklich was, was gut für die Menschen und für die Umwelt ist. Also das ist endlich mal ein Job, oder ein Projekt, wo es nicht darum geht, irgendjemanden reicher zu machen, sondern geht es wirklich darum, Leuten zu helfen, die Umwelt zu schützen und so weiter. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool.
Das glaube ich. Das ist was sowas, finde ich, auch sehr ausmacht und man vielleicht auch das Gefühl hat, okay, das will ich längerfristig machen. Es erfüllt mich dann auch wirklich. Du hast ja gesagt, Microsoft läuft in deiner DNA. Das ist was bedeutet das denn, Microsoft-Partner zu sein? Wie spiegelt es sich direkt in deiner Arbeit wider und überzeugst du jeden Menschen immer davon, Windows zu benutzen, den du kennenlernst?
Gibt es noch was anderes außer Windows? Nein, Gott. Ja, wie spiegelt sich das wider? Also grundsätzlich mal mein Job, was ich jeden Tag tue, ist so eine Microsoft-Partnerschaft, die ist unheimlich vielschichtig. Ne, das fängt an, dass wir selbst ja Kunde bei Microsoft sind. Das heißt, wir selbst nutzen natürlich unheimlich viele derer Tools. Wir haben einige Rechenzentren weltweit, wo natürlich auch Windows-Server und SQL-Datenbanken drin laufen. Wir nutzen deren Cloud-Produkte und so weiter. Also da gibt es natürlich schon einige Themen. Dann haben wir Dinge, die wir auch an Microsoft liefern. Also in bestimmten Fällen sind wir sozusagen Subcontractor von Microsoft, wo Microsoft zum Beispiel im Lead beim Kunden ist und wir aber eben die unterstützen in der Delivery. Und dann gibt es natürlich ganz viele Projekte, wo unsere Kunden etwas von Microsoft wollen oder ein Microsoft-Tooling einführen oder ähnliches, wo wir aber eben der Berater sind, der Systemintegrator oder eben hinten raus vielleicht sogar der Managed Service Provider. Und all das braucht irgendwie so ein bisschen Verzahnung. Ne? Also das ist, glaube ich, wie beim guten Handwerker. Du brauchst irgendwie eine Möglichkeit, mit dem zu reden und da braucht es mal ab und zu einen Handschlag. Und das ist im Prinzip mein Job. Also ich sage mal, ich halte alle losen Stricke zusammen und versuche sie in eine Richtung zu ziehen. Und mein Job wäre im Prinzip getan, wenn man mich nicht mehr braucht. Also wenn alle von Natur aus immer miteinander reden, sich immer verstehen, jeder weiß von beiden Seiten das, was es zu wissen gibt, dann wäre mein Job mal erfüllt. Aber das ist natürlich bei einer 90.000-Mann-Company auf CGI-Seite und ein paar tausend Mann bei der Microsoft, ist das nicht ganz so einfach. Also es geht ganz viel darum, tatsächlich Kundenprojekte. Und Microsoft hat verschiedene Funding-Programme, wo wir wirklich Kunden helfen können, ihre Projektkosten zu senken durch Fundings. Es geht ganz viel darum, dass wir die richtigen Skills haben. Also wie kriegen wir es hin, unsere eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu trainieren, den Zertifizierungen zu ermöglichen, denen auch so die neuesten Technologien. Kannst du dir vorstellen, damals, wo das Thema Copilot rauskam, ne? M365 Copilot und so, riesen Fragezeichen. Oh mein Gott, was ist das? Wie funktioniert das? Und dann haben wir halt Microsoft organisiert, dass die bei uns in der Global Community mal präsentieren, was ist das, was bedeutet das, was sollten wir jetzt tun und so weiter. Genau, und dann bin ich aber eben auch involviert in so Themen wie Vertragserneuerung, auch wenn das grundsätzlich erstmal übers Procurement läuft, aber da wird dann trotzdem immer ein bisschen geguckt, was passiert hier. Und dann, und das finde ich auch noch ganz spannend, eine CGI hat über 200 IP-Lösungen, also Intellectual Property. Das ist wirklich Enterprise-Software. Ne? Also das ist das, was ich vorhin sagte, so eine Bank, die dann ihren Zahlungsverkehr über ein CGI-System abwickelt. Das ist tatsächlich eine Lösung, die wir entwickelt haben und die uns gehört. Wir sind jetzt aber halt nicht so, dass wir rausgehen und sagen, hier gibt es die Installations-CD, die könnt ihr im Mediamarkt kaufen. Das machen wir halt nicht.
In der Chip mit dabei.
Genau, dafür sind die Tools auch vielleicht ein bisschen zu teuer und ein bisschen zu komplex. Aber einige dieser Lösungen laufen natürlich mittlerweile auch auf der Microsoft Cloud, weil wir einfach Kunden haben, die das brauchen und wollen, die das anfordern. Das ist auch ein großer Teil meines Jobs. Also da wirklich zu gucken, dass wir die richtigen Leute haben, dass wir die technische Expertise von Microsoft haben, da richtig in die Cloud zu gehen und so weiter. Überzeuge ich jetzt jeden von Microsoft? Nö. Also ich persönlich bin sehr überzeugt von vielen Microsoft-Dingen, aber es gibt Dinge, die zum Beispiel nicht in die Cloud gehören.
Ja.
Also so ein produktionsnahes System, wo ich in Millisekunden Entscheidungen treffen muss, das gehört nicht in die Cloud. Da hat Microsoft auch gute Lösungen, da gibt es aber auch von anderen Herstellern gute Lösungen. Mhm. Es gibt auch Gründe, zum Beispiel auf mehrere Clouds zu setzen. Das haben wir auch. Wir haben auch IP-Lösungen, die laufen von Haus aus auf zwei Clouds, damit wir eben einen transparenten Failover machen können, falls einer der Cloud-Anbieter mal Mist baut. Also da bin ich, sagen wir mal, Realist genug, um zu wissen, dass die Welt nicht nur aus Microsoft besteht. Das hat aber selbst die Microsoft ja mittlerweile verstanden und supportet unheimlich viel Open Source und Linux und solche Themen. Von daher ist das auch gar nicht mehr notwendig. Aber ja, wenn man sich zum Beispiel meinen Podcast anguckt, da geht es halt zu 99,5% um Microsoft-Themen.
Wir können es ja gerne jetzt, wenn du es schon so erwähnt hast, auch reinwerfen. Du kannst natürlich gerne auch deinen Podcast pluggen und ein bisschen Werbung machen. Oh. Vor allem, falls hier jetzt jemand sich denkt, boah, Microsoft ist auch bei mir voll in der DNA, ich will noch mehr darüber wissen. Dann kannst du natürlich gerne sagen, wie dein Podcast heißt und wo man ihn findet.
Soll ich mal sagen, der heißt tatsächlich Geeksprech. Und da gibt es Folgen auf Deutsch, die heißen dann Geeksprech, und dann gibt es Folgen auf Englisch, die heißen Geeksprech N, also Geeksprechen mit AN in Klammern. Ist total innovativ, was ich mir da ausgedacht habe. Genau, also da geht es halt viel um technische Themen, ne? Also wie funktioniert Technologie XY bei Microsoft und Co. Und das sind tatsächlich auch Dinge, die mache ich innerhalb des CGI. Wir haben also eine globale Community mit über 9000 Leuten, wo wir dann auch regelmäßig zu Community Calls einladen, wo wir Leuten helfen, zu verstehen, wie funktioniert denn eine neue Technologie oder was müssen wir denn tun, damit wir die richtig einsetzen können oder was sind Best Practices und so weiter. Da kann man eben so Dinge ganz, ganz schön verbinden. Und ich lerne ja auch immer was dazu, wenn ich selbst mich mit den neuen Technologien beschäftige.
Apropos neue Technologien, das hast du gerade so wunderschön gesagt und übergeleitet zu dem, was benutzt ihr denn alles so für Technologien? Ich meine, Cloud hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Es gibt natürlich auch sowas, was jetzt, glaube ich, relativ unbekannt ist und worüber niemand spricht, AI. Ob ihr
Was ist das
nochmal? Weiß ich auch nicht. Benutzt ihr das auch? In welcher Form? Oder gibt es noch so ein paar andere Technologien, die euch gerade umtreiben?
Ja, nee, AI ist also gar kein Thema, weil das ist ja, ne, das ist wie das Internet, das wird sich nicht durchsetzen.
Genau, ja, ja.
Nein, natürlich, also AI treibt uns um, auch in verschiedensten Berichten. Ne? Also das eine ist natürlich, was machen wir selbst mit AI, hausintern. Das fängt an, wie können wir unsere Entwickler enablen, ne? So Themen wie GitHub Copilot sind gerade ein Riesenthema. Da wirklich auch zu schauen, wie viel von dem generierten Code kannst du am Ende wirklich auch benutzen. Mhm. Weil auch da müssen wir noch ein bisschen über Qualität und Sinnhaftigkeit sprechen. Aber da haben wir auch schon sehr, sehr gute Erfolge mit erzielt. Also das ist zum Beispiel ein großes Thema. Es geht tatsächlich auch in Richtung, was machen wir mit Referenzdaten? Also so Themen, ne? Du hast ja ganz viele Kundenreferenzen, du hast irgendwelche Projektportfolios und so weiter. Und diese Datenbanken zu durchsuchen, ist immer unheimlich aufwendig. Da arbeiten wir mittlerweile auch mit AI. Und eben tatsächlich auch in diesen IP-Lösungen spielt AI eine immer größere Rolle. Und da sind wir zum Beispiel mit Microsoft auch dran. In den Microsoft Technology Centers hatten wir jetzt so Quick Result Meetings sozusagen, wo man einfach gesagt hat, hey, wir haben eine Idee, da könnte man noch was mit AI machen, und dann setzt man sich wirklich mit den Microsofties hin und probiert das einfach mal aus und codet das mal, so quick and dirty, natürlich auch nicht produktionsready, und schaut mal, ist dieser Use Case funktional, und da hat man viel Lernkurve. Also wir haben auch durchaus schon Use Cases umgesetzt, wo wir hinterher festgestellt haben, mein Gott, was war das für ein Quatsch? Das ist ja totaler Blödsinn, ne? Passiert aber, weil man so ein bisschen im Enthusiasmus Dinge sich ausdenkt und dann hinterher realisiert, ja nee, eigentlich brauchen wir das nicht. Aber es gibt natürlich andere Dinge, die funktionieren sehr gut. Und dann haben wir das natürlich mit unseren Kunden. Ne? Auch unsere Kunden wollen natürlich irgendwie diese Mehrwerte von AI nutzen. Da ist immer ganz wichtig zu sagen, irgendwie der Hype dreht sich ja eigentlich um das Generative AI-Thema. Wir machen aber AI schon viel, viel länger. Das heißt also im Bereich Machine Learning, im Bereich Computer Vision oder auch Text-to-Speech und Themen sind wir ja schon viel, viel länger unterwegs. Das sind ja auch die großen Cloud-Provider, haben da schon viel länger Services. Es ist halt jetzt nur so in diesen Fokus gerutscht, nachdem OpenAI da seinen ChatGPT rausgebracht hat. Und da sind wir ja zum Beispiel unterwegs in skandinavischen Ländern, da machen wir Gehirn-CT-Scans, eine Auswertung mit AI. Dass man also Anomalien in diesen CT-Scans feststellen kann. Gibt es auch eine öffentliche Referenz, findet man auf unserer Website, wo man im Prinzip genauer Dinge feststellen kann, als es ein Arzt kann. Weil ein Arzt kann Dinge übersehen, der kann im falschen Moment blinzeln, der, ne, wie auch immer. So eine AI ist da total stur. Das ist nicht, dass die AI immer recht hat, aber die AI zeigt natürlich dem Arzt Punkte auf, hey, hier musst du nochmal genau hingucken, hier musst du nochmal schauen. Und damit hat man eine sehr, sehr gute Rate gefunden zum Beispiel. Oder gibt auch natürlich noch viele, viele andere Projekte, auch so beim Thema Betrugsmanagement, also Betrugsfälle im Zahlungsverkehr zum Beispiel aufzudecken. Da wird auch AI im großen Stile eingesetzt, um da eben Abweichungen und Anomalien zu erkennen. Also ja, AI beschäftigt uns tagtäglich auf quasi allen Ebenen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch das, was man irgendwie mit AI ein bisschen bedenken muss, ist, AI sollte nicht komplett vielleicht alleine benutzt werden oder alleine wirken, aber in Kombination mit einem Menschen, der dann die Daten, die er von der AI bekommt, auswertet, kann das halt, wie jetzt bei einem CC zum Beispiel, Sachen, die der Arzt oder die Ärztin vielleicht übersehen, hätte, werden dann halt gezeigt. Aber natürlich sagt man nicht, das ist jetzt deine Diagnose, viel Spaß damit und vertraut halt komplett darauf. Ich glaube, das ist auch wichtig.
Genau. Also es ist immer eine Assistenzfunktion. Also was wir zum Beispiel auch gerade viel machen, ist wirklich Anwendungsmodernisierung mit Hilfe von AI, dass man also ganze Codebasen analysieren kann, vielleicht auch eine Architektur Diskussion im Prinzip führt mit einer Generative AI dann tatsächlich, um zu sagen, wie übertrage ich dieses uralte Ding, was da seit 40 Jahren steht, in irgendwas Modernes? Das sind natürlich dann immer Vorschläge. Ne? Und irgendwo braucht es den Menschen, der validiert, stimmt das oder stimmt das nicht, was die AI da ausgibt? Und was davon nehme ich jetzt an und was davon will ich nicht annehmen? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass the human in the loop. Ne? Also irgendwie müssen wir den Menschen da verantwortlich halten und wir dürfen nicht alle sagen, oh, ja, die AI hat das gesagt, das wird schon stimmen.
Weil, das passt schon. Nö. Wenn du jetzt morgens mit deiner Arbeit anfängst, oder ich weiß nicht, wann du anfängst, aber sagen wir mal, reden wir mal von einem ganz normalen Arbeitstag. Womit fängst du an? Was machst du zwischendrin? Womit hörst du auf? Ist er jeden Tag gleich? Ist er immer anders?
Ja, also ich fange schon morgens an, wobei tatsächlich so der Kernpart meines Jobs meist erst nach Mittagessen anfängt. Mhm. Da allein unsere Firma mit dem Headquarter in Kanada natürlich aufgrund der Zeitverschiebung so ein bisschen verschoben ist. Microsoft passiert auch viel in Redmond Time. Das heißt, es gibt dann viel nach 17 Uhr. Von daher habe ich so ein bisschen meine Arbeitszeit nach hinten geschiftet. Und sag mal so, die Core-Themen wie Meetings und Co. passieren irgendwie so zwischen 13 und 19 Uhr. Gerne auch mal später. Und die Vormittage sind bei mir tatsächlich so ein bisschen Focus-Time. Das ist also tatsächlich die Möglichkeit für mich, durch meine Mails zu gehen. Das ist erstmal so das Erste, was ich am Morgen mache, weil ich natürlich in der Nacht dann auch noch viele Sachen bekomme aus Kanada und USA, wo ich dann doch schon Feierabend habe oder schlaf. Das heißt also frühes Mails checken, Teams checken, was ist so passiert. Gucke ich mir so ein bisschen die Microsoft-Channels an, was ist da gekommen. Auch eine Microsoft verkündet gern mal über Nacht irgendwelche neuen Dinge. Wir haben eine Änderung im Partnerprogramm, hier gibt es ein neues Funding. Ach und by the way, letzte Woche hatten wir einen großen CrowdStrike-Fehler. Auch solche Dinge sind ja passiert.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Es war ja nicht Microsoft, sondern es war jemand anders, aber auch da sind sie ja sehr aktiv zu kommunizieren. Das heißt, das ist tatsächlich so mein Morgen und dann, ja, es gibt nicht den typischen Tag. Wie gesagt, mein Nachmittag besteht oft und viel aus Meetings, aber auch da, das sind jetzt nicht Standard-Meetings, sondern das kann mal mit einem IP-Team sein, wo wir überlegen, wie entwickeln wir jetzt diese IP weiter und welche Unterstützung brauchen wir von Microsoft. Das kann mal mit unseren Learning- und Development-Leuten sein, wo wir sagen, okay, was ist denn unsere Strategie fürs nächste Jahr, was das Thema Skilling angeht? Welche Trainings brauchen wir? Welche Zertifizierung streben wir an? Wie sehen die aktuellen Statistiken am Ende auch aus? Ne? Also haben die Leute, die gesagt haben, sie wollen gern was lernen, haben die auch wirklich was gelernt? Ne? Also solche Themen spielen da auch eine große Rolle. Und dann natürlich immer wieder sehr projektabhängig die Kommunikation mit Account-Teams. Also einfach zu sagen, okay, bei dem Kunden steht jetzt folgendes Thema an, da müssen wir uns mit Microsoft alignen, da müssen wir vielleicht ein Funding beantragen. Wenn es um so eine IP geht, die wir dann gemeinsam mit dem Kunden haben, dann wird es noch komplexer. Da spielen ja heute die Marketplaces ganz oft eine Rolle und so weiter. Also von daher, ich weiß meist nicht so ganz, was am nächsten Tag passiert. Und dann gibt es natürlich so typische Jahresphasen. Ne? Microsofts neues Fiskaljahr beginnt immer zum Juli. Das heißt, so Ende Mai bis Juni ist dann sehr viel Geschäftsjahresabschluss, noch Dinge über den Tisch bringen. Dann fängt im Juli die Business-Planning-Phase an. Also die fangen wir auch schon im Juni an, aber jetzt quasi im Juli sind wir mittendrin, dass die Businesspläne fertig werden müssen. Die CGI selbst hat ein Geschäftsjahr ab dem 1. Oktober. Das heißt, also wir sind gerade in der Planungsphase, damit wir dann im Oktober, ne, und dann ist man natürlich mit solchen Themen auch viel beschäftigt, quasi die Businesspläne fürs nächste Jahr zu gestalten und eben auch zu überlegen, was brauchen wir denn dafür? Ne? An welchen Stellen brauchen wir Marketingbudget? An welchen Stellen brauchen wir Luft und Kapazität für Trainings? Wo brauchen wir vielleicht neue Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, weil es eben neue Themen gibt, die wir irgendwie bespielen müssen, wo wir Leute brauchen, die den Skill vielleicht schon haben? Ja, also sehr divers. Aber tatsächlich, ich sitze viel in meinem Homeoffice und arbeite mit Mails, Teams und irgendwelchen Calls und ab und an bin ich dann mal unterwegs und dann tatsächlich auch mal in Redmond vor Ort, weil so schön diese ganze neue Remote-Welt ist, es gibt einfach Themen, die kannst du in 10 Minuten in einem Raum lösen oder in 400 Mails remote. Und dann bevorzuge ich doch lieber 10 Minuten in einem Raum. Und bestimmte Dinge, ja, große Konferenzen spielen eine Rolle. Da bin ich halt auch viel als Präsentator, was kann das CGI, gern mal als Sprecher dabei, oftmals auch als Aussteller dabei und ja, ab und an auch mal noch ein Kundenmeeting. Da, wenn die dann quasi einen großen Fokus auf Microsoft haben, dann freuen die sich auch immer, wenn sie quasi den Mensch mit der Mütze für Microsoft mit im Raum haben.
Jemanden, dem sie alle Fragen an den Kopf werfen können.
Genau, und der an allem schuld ist am Ende.
Ja, sowieso, auf jeden Fall. Du hast ja schon so ein bisschen einen Einblick gegeben, mit welchen Branchen ihr so zusammenarbeitet. Gibt es da einen speziellen Fokus? Also habt ihr so die Branchen, mit denen ihr zusammenarbeitet, oder ist gefühlt jeder bei euch vertreten?
Also es gibt im Prinzip alle Branchen, alle Industrien. Es gibt natürlich sehr, sehr starke Industrien und Industrien, wo wir auch vertreten sind, aber bei weitem nicht so stark. Also was halt wirklich sehr, sehr stark ist, ist der ganze Government-Bereich, also alles, was Regierungsinstitutionen sind. Da gehört also nicht nur die klassische Bundesregierung dazu, da gehören auch Institutionen dazu, wie eine ESA oder eine NASA oder ähnliche Themen. Also da sind wir sehr, sehr, sehr stark vertreten. Da haben wir auch sehr große IP-Lösungen tatsächlich, gerade in den USA. Da haben wir im Prinzip wie so ein ERP-System für Regierungen, wie die ihre ganzen Assets managen können, bis hin zur Gehaltszahlung an Regierungsmitarbeiter und so weiter, was in vielen, vielen Bundesstaaten zum Beispiel in den USA eingesetzt wird. Also von daher, das ist ein relativ großes Feld. Wir sind ansonsten im Banking-Umfeld sehr stark unterwegs, einfach weil wir da eben auch große Lösungen haben, die viele Banken unterstützen. Wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, zum Beispiel im Automotive-Umfeld, da würde mir jetzt ad hoc keine Firma einfallen, bei der wir nicht auch aktiv sind. Logistik, Healthcare, klassisch Retail, große Handelsketten, also ist eigentlich so gut wie alles dabei.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ich glaube, auch dieses ganze Regierungsthema würde mich auf jeden Fall super interessieren. Also weil das auch, man guckt ja selten so hinter die Kulissen. Und auch wenn man jetzt jemanden kennt, der in einer Regierung, in einem Regierungsgebäude arbeitet, auch die Person weiß meist, weiß ich nicht, 5% von diesem Gebäude, was da eigentlich wirklich alles passiert und hinter den Kulissen.
Ja, da wissen auch wir tatsächlich innerhalb der CGI ziemlich wenig zum Teil. Es ist zum Beispiel so, dass die Federal US ist eine eigene Firma in der Firma. Die gehört zwar zur CGI, aber das ist quasi CGI Federal. Krass. Die nutzen auch eigene Accounts und laufen komplett autark. Da wissen wir auch nur wenig drüber, was die tun. Das Gleiche gibt es, glaube ich, auch nochmal in Großbritannien zum Beispiel oder in Finnland. Da gibt es quasi extra Business Units, die auch eigene Systeme nutzen, wo du quasi ein Clearing brauchst von der Regierung, damit du in diesen Projekten arbeiten darfst und so weiter. Gibt es ja in Deutschland auch, ne, wo es dann bestimmte Sicherheitsüberprüfungen und so weiter braucht. Das sind natürlich dann jetzt auch nicht die, wo jeder Mitarbeiter in das CGI einmal reingucken kann und sagen, hey, was macht ihr denn hier?
Ach schön, gut zu wissen. Ah, top secret, nice, lese ich mal.
Genau, wo stehen nochmal diese Atomraketensilos?
Genau, was ist mit der Area 50? Okay, gut. Also willst du mal so ein paar Beispiele von Projekten geben, von so Cloud-Projekten, die ihr macht? Und gibt es vielleicht so 1, 2, 3, 5, 7, die dir im Kopf geblieben sind, besonders, die du besonders spannend fandest oder vielleicht auch besonders herausfordernd?
Also wir machen ganz, 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 ganz viel. Cloud-Projekte, die mir vielleicht im Kopf geblieben waren, da hätte ich auch schon 7. Wir haben zum Beispiel während der Corona-Zeit für ein Land, ich spezifiziere das jetzt mal nicht näher, aber die mussten quasi diese Hilfszahlung, ne, die musst du ja irgendwie verwalten. Dann, wer kriegt was, wann kriegt er das, wann hat er das gekriegt, ist die Zahlung schon passiert? Da gab es natürlich kein System vorher.
Ja.
Das hatte ja keiner. Und da hat er auch keine Hardware für gekauft vor Corona, damit er bereit ist, dann für Millionen von Menschen irgendwelche Auszahlungen zu tätigen. Das ist zum Beispiel eins der Themen, was wir gemacht haben auf der Cloud, so ein Corona-Social-System zu bauen. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und das ist dann tatsächlich weitergeführt worden und wird jetzt eben für andere Zahlungen auch genutzt. Also solche Sachen sind ganz interessant. Wir haben ja bei einem Logistikunternehmen, fand ich auch sehr spannend, so ein klassischer Logistiker, ne, der im Prinzip Container von Shanghai nach Hamburg verschifft. Mhm. Und da hatten wir tatsächlich das Thema, dass der Kunde damals zu uns sagte, wissen Sie was, unsere Kernsysteme, also das, was quasi, ich muss wissen, wann ist der Container wo, das ist nichts, was wir besser können als die Konkurrenz. Also einen Container auf ein Schiff verladen und das Schiff fahren lassen und den Container in Hamburg wieder abladen, das kann jeder Logistiker auf dieser Welt. Das kaufen wir uns ein. Das wollen wir gar nicht mehr selber machen. Da wollen wir kein System für betreiben, da wollen wir keine Zeit für aufwenden. Und da sind die tatsächlich auf eine Software-as-a-Service-Lösung gegangen für Logistik. Ne, wo ich so dachte, so, okay, das ist ein mutiger Schritt. Das ist ein guter und ein richtiger Schritt, ne, sich zu fokussieren. Aber es ist relativ unüblich. Und dann habe ich gesagt, es gibt irgendwie 3 Themen. Das ist ihr Unique Selling Point. Da steckt ihr Geld drin. Ich glaube, es war die Echtzeitkostenberechnung. Also wirklich zu wissen, wenn du Freitag um 19 Uhr mit dem Schiff fahren willst, dann kostet dich der 12-Meter-Container so und so viel Euro. Das war halt etwas, was sie persönlich konnten. Dann irgendwie die Warenabwicklung und es gab noch was Drittes, das habe ich gerade vergessen. Und das waren tatsächlich die Dinge, die sie dann noch selber entwickelt haben und an diese Software-as-a-Service-Lösung angedockt haben. Also da wirklich hoch innovativ von wegzugehen und zu sagen, okay, was ist eigentlich das Wichtige für mich als Unternehmen? Das ist eigentlich nicht IT zum IT-Zweck zu betreiben, sondern mein Hauptzweck ist, Container von A nach B zu schiffen.
Ja.
Und das mache ich jetzt. So, und jetzt fokussiere ich mich darauf. Das fand ich ein ganz cooles Projekt. Machen wir vielleicht noch ein drittes. Da geht es tatsächlich um Enterprise Data bzw. Content Management. Ja, wie ich vorstelle, du hast so ein internationales Enterprise-Unternehmen, die natürlich Millionen und Milliarden von Dateien, PowerPoints, Words, Videos, was auch immer. Und das sollte alles in die Cloud wandern, also in die Microsoft Cloud. Und dann hat man aber festgestellt, dass diese Umgebung so unheimlich groß ist. Die haben so viele Daten, dass bestimmte Standarddienste von Microsoft nicht mithalten konnten. Das heißt, also das Thema wie Datenklassifizierung, das hat schon funktioniert und das funktioniert auch sehr gut. Das war dem Kunden aber zu langsam. Dann hat er gesagt, ja, das ist ja schön, dass Microsoft das in 24 Stunden irgendwie macht, aber ich brauche das nach 3. Die Zahl ist jetzt ausgedacht, ich weiß die genauen Zahlen gerade nicht. Und da haben sich tatsächlich unsere Kollegen hingesetzt und haben eine Klassifizierungslösung gebaut, die schneller und performanter läuft als das, was quasi nativ war, eben für diese Menge an Milliarden von Dateien und Daten. Das fand ich tatsächlich auch sehr beeindruckend. Das sind, glaube ich, über 300 Leute, die daran entwickelt haben. Und daran auch arbeiten und das heute auch als Managed Service quasi für den Kunden betreiben. Und das sind dann immer so Themen, wo ich mir denke, wow, also ich mir vorstelle, ich brauche 300 Mann, um für ein Unternehmen Dokumenten zu managen. Und das ist der Kunde ja scheinbar auch bereit zu investieren. Also scheint das für den ja auch wirklich wichtig zu sein. Das sind dann schon ziemlich coole Projekte, ja.
Wenn man bedenkt, was für eine kleine Firma der ITC ist und wie viele Daten wir alleine schon haben, will ich überhaupt gar nicht, will ich mir nicht vorstellen, wie viele Daten solche riesigen Konzerne haben. Also insane. Ja. Insane, unvorstellbar. Arbeitest du aktuell an einem Projekt und kannst davon was erzählen? Ich meine, du hast gesagt, dass ja gerade so Ende des Fiscal Years ist und beziehungsweise so Businessplanung und alles und dann gleich das von CGI auch noch hinterherkommt. Also weiß ich nicht, ob du gerade Zeit auch für andere Projekte hast. Aber wenn doch, kannst du ja gerne ein bisschen was erzählen.
Ja, also ich selbst bin ja jetzt weniger der, mittlerweile durch eben diese Rolle als Global Alliance Manager, der jetzt im Projekt selbst Code schreibt oder irgendwie Hand anlegt, sondern ich bin oftmals eben so das Orakel von Delphi, wo alle hinkommen und sagen, wir haben da ein Problem mit Lizenzierung, Technik, wie können wir das denn machen, wie können wir das für den Kunden finanziell interessanter gestalten. Ja, und von daher bin ich tatsächlich an sehr, sehr vielen Projekten dran. Wir haben gerade zwei größere Projekte, wo es darum geht, unsere Payments-Plattform bei großen Banken einzuführen. Und da gibt es halt zum Beispiel unheimlich viel Abstimmungsbedarf, auch mit einer Microsoft, weil das Ganze am Ende auf Azure laufen soll. Und da bin ich sehr involviert und da gibt es dann auch immer wieder technische Fragen, ne, wie funktioniert das mit dem Netzwerk und so weiter und so fort. Ganz oft Lizenzfragen tatsächlich, weil das ist ja für den gemeinen ITler, ist IT halt da und wird benutzt. Blöderweise gibt es da noch Verträge,
schade,
wo man sich an bestimmte Regularien halten muss. Also das ist tatsächlich ein Thema, wo ich dran bin. Und na, ein Thema, was wir gerade schauen, ist tatsächlich, dass wir eine Lösung, die Stand heute mit einer Single Instance pro Kunde quasi bereitgestellt wird, wie man sowas in eine Shared-Plattform umwandeln kann, um damit auch kleinere Kunden abholen zu können. Das ist meist gar nicht so einfach, gerade eben im Bankenumfeld oder im regulierten Regierungsumfeld, weil da hast du sehr, 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 sehr harte Auflagen. Und da sind wir gerade dran, uns quasi mit Confidential Computing zu beschäftigen. Also wie kriegen wir es hin, dass die Daten selbst im Prozessor noch verschlüsselt bleiben, sodass ich eben Daten von zwei Kunden auf dem gleichen Prozessor verarbeiten kann, ohne dass die sich jemals gegenseitig sehen könnten. Das sind natürlich dann große Abstimmungen auch mit einer Microsoft. Was haben die da implementiert? Was funktioniert noch nicht? Steht aber vielleicht auf der Roadmap und so weiter und so fort. Ja, das sind so die Dinge, die an die ich arbeite. Ansonsten ja, tatsächlich zurzeit viel Business Planning, sowohl mit der Microsoft als auch intern. Wie gesagt, unser Fiskaljahr startet im Oktober. Von daher sind wir auch gerade mitten in der Planungsphase.
Wenn man jetzt dir zugehört hat und sich denkt, boah, CGI klingt sehr, sehr cool, dann kannst du ja jetzt gerne auch mal ein bisschen Werbung für euch machen im Sinne von, was gibt's denn so für Perks vielleicht auch bei euch? Oder was ist das, was für dich vielleicht auch CGI so besonders macht und weswegen du da gerne arbeitest?
Ja, also bei CGI kann man arbeiten und dafür Geld verdienen. Nein, Quatsch, das kann man, glaube ich, mittlerweile überall.
Aber das ist, honestly, es gibt, also ich finde es schon mal eine gute Sache.
Ja, also ich kann jetzt natürlich vom Obstkorb erzählen, aber ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen outdated, habe ich das Gefühl. Also für mich, wenn man es mal ganz aus ganz persönlicher Sicht betrachtet, für mich gab es zwei ganz entscheidende Themen. Das eine war wirklich die Projektgröße und der Projektumfang. Also man kommt in Projekte bei Kunden im großen Enterprise-Umfeld. Das heißt, also man macht nicht für die Bäckerei nebenan irgendwie ein bisschen Website-Design, sondern man ist eben daran beteiligt, die Mobile-App für eine große Bank mitzuentwickeln und weiterzuentwickeln oder irgendwie die Zahlungsabwicklung für einen Online-Shop zu bauen oder ähnliches. Also das ist schon mal ein Thema, was saumäßig interessant ist. Und dann hat eine CGI für mich den einen ganz großen Punkt. Wir sind so unheimlich divers in den Projekten, in den Themen. Also wir haben verschiedenste Industrien. Du kannst vom Helpdesk bis zum Business Consultant, kannst du hier im Prinzip alles tun. Du kannst also quasi gucken, ob beim Server die Lämpchen blinken oder du stehst beim Kunden und erzählst ihm, was wir nächste Woche mit AI machen. Und wir haben tatsächlich eine Kultur da, die Leute auch dahingehend zu unterstützen, wo sie hinwollen. Und es gibt ja Menschen, die sagen, nee, du, das ist eigentlich voll mein Job. Ich liebe es, Kunden in der Notsituation zu helfen. Helpdesk ist my dream. Und es gibt Leute, die sagen, boah, ich habe das jetzt gemacht, aber irgendwie, eigentlich brauche ich was anderes. Ja, und wenn du dann jedes Mal die Firma wechseln müsstest, um was anderes finden zu können, das wäre ja schon irgendwie ärgerlich. Und so gibt es halt echt viele innerhalb des CGI, die mal im Finance angefangen haben und heute im CIO-Bereich arbeiten. Oder die eben angefangen haben als Consultant und jetzt ein eigenes Team haben und mit dem Team irgendwie einen ganzen Kunden bespielen. Und das finde ich, also diese Wachstumsmöglichkeit und eben diese Kultur zu sagen, wenn du das machen willst, dann mach es. Also du hast wirklich dieses Empowerment zu sagen, ich glaube, das und das müssten wir tun, um erfolgreicher zu sein, um unseren Kunden besser zu helfen. Und dann kannst du loslaufen und das tun. Natürlich mit Abstimmung und in Grenzen. Und ne, es gibt auch natürlich wie in jedem großen Unternehmen, es gibt viele Prozesse und es gibt bestimmte Dokumentationen, die dazugehören. Die habe ich ehrlich gesagt am Anfang so ein bisschen verflucht, weil ich kannte das so nicht. Ja. Mittlerweile habe ich aber gelernt, das ist gar nicht so dumm.
Hat Vorteile.
Das ist gar nicht so schlecht, wenn man zweimal drüber nachdenken muss, was man tut. Ja. Man sieht sehr viele Dinge, die auch schieflaufen können. Das finde ich tatsächlich ganz interessant. Ja, und ansonsten, wir haben an sich eine sehr großes Netzwerk an Offices. Ne? So eine Kernidee des CGI ist nah beim Kunden vor Ort sein. Mir wurde das mal so erklärt, wenn du aus dem CGI-Office aus dem Fenster guckst, siehst du den Kunden. Das stimmt mal mehr und mal weniger, aber es gibt tatsächlich Büros, wo wir wirklich schräg gegenüber vom Kunden sitzen. Und diese Nähe zum Kunden ist tatsächlich cool. Hat aber eben auch den Vorteil, du hast in Deutschland fast in jeder großen Stadt ein Office. Das heißt, also, wenn du morgen sagst, boah, ich bin in Leipzig und würde da gerne mich mit den CGI-Kollegen treffen, ja, dann gehst du halt nach CGI Leipzig ins Office. Und wenn du in Erfurt bist, dann gehst du halt nach Erfurt ins Office. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und genau, also das ist ganz cool. Wir haben dann auch zig Events, vom Sommer-Event zur Weihnachtsfeier zu Team-Meetings, Team-Events und so weiter und so fort. Das gehört ja auch ein bisschen dazu. Gerade in Zeiten, wo viele Leute remote sitzen, da muss man irgendwie auch mal zusammenkommen und sich wieder so ein bisschen zusammenfinden. Das finde ich auch ganz interessant. Ja. Und tatsächlich ein Thema, einfach weil es mich schon mal persönlich betroffen hat, was ich sehr, sehr wichtig finde. Wir haben ein Member Assistance Program. Dieses Member Assistance Program, also wir nennen unsere Mitarbeiter übrigens Member. Also wir sind nicht Mitarbeiter oder Ressourcen oder irgend sowas, wie das in anderen Firmen manchmal heißt, sondern bei uns sind alle Member, weil auch jeder im Prinzip Eigentümer der Firma sein kann. Wir haben so ein Aktienprogramm, das heißt, ich kann einen Teil meines monatlichen Gehalts in Aktien investieren und die Firma matcht das. Also wenn ich sage, 1% packe ich in Aktien, dann packt die Firma nochmal 1% obendrauf. Damit kann im Prinzip jeder Teileigentümer der Firma sein. Und diese Ownership-Kultur, ne, die gehört halt eben auch dazu. Und dieses Member-Assistance-Programm zählt halt auch so ein bisschen in diese Richtung. Zu sagen, eigentlich geht es uns darum, dass die Leute hier sind, sich wohlfühlen und arbeiten können. Und es kann ja immer irgendwas passieren. Ne? Deine Eltern werden alt, brauchen einen Pflegeplatz. Du hast aber gar keine Ahnung, wie man eine Pflegestufe beantragt. Also ich hätte es nicht. Du hast vielleicht was Schlimmes erlebt und brauchst psychologische Unterstützung, aber du stehst halt da und hast 9 Monate Wartezeit auf Termin. Das kann sein, du bist gerade total überfordert bei dir zu Hause und du bräuchtest eigentlich mal jemanden, der dir zu Hause im Haushalt hilft. Also gibt es ganz verschiedene Dinge. Und da gibt es im Prinzip eine Hotline, da kannst du auch per E-Mail hin, aber es gibt an sich erstmal eine Hotline. Die ist anonym. Das Einzige, was eine CGI davon erfährt, ist, ob Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen das nutzen oder nicht. Also in Zahlen einfach. Ne? Bei uns haben letzten Monat 400 Leute angerufen, damit wir wissen, ob das auch wirklich ein Benefit ist oder nicht. Mhm. Und dann hast du dort ein Expertenteam, was dir helfen kann, die dir zeitnah einen Psychologentermin organisieren können, die dir unter die Arme greifen bei der Suche nach einer Pflegestation, die dich vermitteln können an jemanden, der dir im Haushalt hilft und so weiter und so fort. Und das halt wirklich so mit diesem Gedanken, die Leute sollen nicht von der Arbeit heimkommen und noch Stress haben, sondern da wollen wir unterstützen. Und das geht bis hin zu 6 Monate Gehaltsausgleich im Krankheitsfall. Ne? Also wenn du hast einen Autounfall, kannst 3 Monate nicht laufen, die Arme nicht bewegen, was auch immer. Wir wünschen es niemandem. Nee. Aber wenn es passiert, dann sollst du dir nicht noch Gedanken machen müssen, ob du nächsten Monat deine Miete zahlen kannst und wovon du eigentlich heute Abend deine Pizza bezahlst, wo wir schon beim Thema Pizza sind, sondern dann soll das eigentlich ganz entspannt für dich laufen. Das im Rücken zu wissen, ist ein super Benefit, weil man einfach weiß, okay, selbst wenn mal was schief läuft, dann habe ich Möglichkeiten, mir selbst zu helfen oder eben auch von der Firma geholfen zu bekommen. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Das finde ich sehr, 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 sehr cool. Also vor allem auch diese Möglichkeit zu haben, einfach mal eine Frage zu stellen oder zu wissen, ich habe immer einen Anlaufpunkt, wenn irgendwas ist, kann ich wenigstens mal fragen, jemand kann mir helfen, jemand kann mir einen Tipp geben und ich, wie du gesagt hast, diesen Stress, diesen halt auch persönlichen Stress, den man dann doch auch durchaus auch im eigenen Leben manchmal hat, so ein bisschen zu minimieren und zu sagen, okay, ich weiß, ich habe irgendwie in der Hinterhand eine Möglichkeit, nach Hilfe zu rufen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr cool. Wenn jetzt jemand zugehört hat, ne, und sich gedacht hat, boah, Alter, das will ich. Wen sucht ihr? Sucht ihr gerade aktiv? Hast du vielleicht sogar so ein paar Stellen, die dir im Kopf sind, die du mal hier einfach raushauen kannst?
Ja, also wir suchen eigentlich immer Leute. Die beste Anlaufstelle ist tatsächlich an der Stelle unsere Website, wo wir die vollständige Übersicht haben. Ich glaube, rein themengetrieben, was zurzeit sehr interessant ist, sind Leute mit AI-Know-how. Man darf da gern auch irgendwie Quereinsteiger oder sonst irgendwas sein. Finde ich auch mal ganz interessant. Ich mache ganz oft bei uns diese Einführungsveranstaltung, wo die neuen Kollegen willkommen geheißen werden. Und meine Lieblingsfrage ist immer, was hast du vorher gemacht? Und also ich hatte schon vom Biochemiker zum Ethnologen zu, also wirklich ganz unterschiedliche Rollen, die dann aber einfach ihren Weg in die IT oder ins Projektmanagement oder irgendwas gefunden haben. Und das finde ich tatsächlich auch gut, dass man das so machen kann. Und gerade diese unterschiedlichen Charaktere und Hintergründe bringen ja auch manchmal neue Blickwinkel. Wenn wir alle so Nerds wären wie ich, dann würden wir uns ja vermutlich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Deswegen braucht es ab und zu den einen oder anderen Soziologen, der uns hilft.
Oder nein, Psychologen.
Aber, ja, oder Psychologen vielleicht auch, genau. Nee, genau. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wir sind viel im Anwendungsfeld unterwegs. Also wir machen viel Softwareentwicklung, Software-Testing. Da suchen wir eigentlich auch immer Kollegen und Kolleginnen. Ansonsten Cloud, ein großes Thema. AI, ein sehr, sehr großes Thema. Und tatsächlich Branchenexperten. Also es gibt immer wieder Rollen, wo wir sagen, wir brauchen jemanden, der sich im Banking-Umfeld auskennt. Wir brauchen jemanden, der weiß, wie Healthcare funktioniert. Ne? Gerade auch im Healthcare-Umfeld habe ich ja sehr viel Regulation. Und wenn man da eben entsprechende Experten, Expertinnen hat, die genau sowas abdecken können. Ne? Zu sagen, ich weiß genau, wie so ein Auditierungsprozess für ein neues Medikament läuft. Das sind natürlich Leute, wo wir auch Interesse dran haben, weil es uns helfen kann, die nächste Softwarelösung für unsere Kunden besser zu entwickeln. Also von daher sind wir da eigentlich sehr vielschichtig unterwegs. Aber ja, schon viel mit einem IT-Hintergrund oder irgendeiner IT-Affinität. Kann aber, wie gesagt, auch bis in Projektmanagement, Agile-Coaches und so weiter gehen. Genau.
Also ihr habt's gehört, wenn ihr euch angesprochen fühlt, findet ihr natürlich die Links bei uns in der Beschreibung. Das wäre ja unfassbar, die da nicht reinzutun. Also natürlich findet ihr alles, ihr findet auf jeden Fall auch. Da werde ich persönlich versorgen. Eriks Podcast in der Beschreibung. Apropos Podcast, Sie fragen die gerne am Ende immer noch mal, hast du auch irgendwelche Lieblingspodcasts? Hörst du selbst Podcasts? Das ist eine valide Frage, denn Leute denken bei mir auch, dass ich unglaublich viel Podcasts höre, obwohl ich sie primär mache. Also hörst du tatsächlich auch selbst Podcasts?
Nein, tatsächlich nicht. Also in der Tat höre ich keine Podcasts. Mhm. Ich höre mir nicht mal meinen Podcast gerne an, weil ich meine Stimme nicht mag. Von daher, da bin ich raus. Ich bin ein großer Freund von Hörbüchern oder Hörspielen. Da bin ich sehr, sehr aktiv unterwegs. Aber natürlich, also mein Lieblingspodcast wäre Geeksprech. Also ohne den kann eigentlich niemand überleben auf dieser
natürlich.
Welt.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt noch einen Podcast, den ich auch sehr gut finde, weil die sich tatsächlich sehr coole Gäste einladen. Das ist cloudinspires.me. glaube ich. Aber Cloud Inspires heißt der Podcast. Den finde ich tatsächlich ganz, ganz cool. Und ja, das sind so, ich bin sehr im technischen Umfeld unterwegs. Also wenn ich mir mal was anhöre, dann tatsächlich aus diesem Bereich. Ansonsten bin ich tatsächlich nicht der Podcast-Hörer. Ich weiß nicht. Ich mag dann lieber die Geschichte, den Krimi, den Simon Beckett-Roman zum Anhören im Auto oder so.
Hast du gerade einen Hörbuch-Hörspiel-Tipp?
Ich höre tatsächlich gerade, oder habe gehört, ist gerade tatsächlich fertig, nennt sich Achtsam Morden. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer der Autor ist, aber da geht es so ein bisschen um Achtsamkeit und eigentlich so ein bisschen in die psychologische Richtung, aber es ist ein sehr witziges Format verpackt und ja, es kommt auch ein Mord drin vor, aber sehr achtsam auf jeden Fall.
Sehr achtsam gemordet, beim Yoga gemordet. Hast du sonst noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also ich glaube, so eine meiner Philosophien, die ich versuche auch immer vielen Leuten zu predigen, ich mache auch viel Coaching intern, das ist echt das, wo du vorhin auch schon mal drauf eingegangen bist, ne? So diese maximale Flexibilität. Mhm. Also einfach mal offen sein für Dinge, einfach mal zuhören. Ich sage mal, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Soll dir einer einen Turnbeutel wegnehmen oder was? Ne? Also es ist, was kann passieren? Du kannst dich auf eine Rolle einlassen und das muss jetzt nicht unbedingt mit einem Jobwechsel einhergehen, das kann auch intern einfach sein. Da gibt es eine Opportunity und du sagst, oh, das wird mich interessieren. Ich weiß aber nicht, ob ich das kann. Naja, das wissen wir alle nicht. Das weißt du nicht, das weiß dein Chef nicht, das weiß niemand, ob wir das wirklich können. Das kann man ja auch offen kommunizieren und sagen, ich möchte das gerne probieren, ich traue mir das zu und dann lass uns doch nach 6 Monaten mal reviewen, ob es funktioniert oder nicht. Und ich glaube, da so ein bisschen Flexibilität reinbringen und einfach auch die Anforderung an sich selbst zu haben, man muss das alles schon perfekt können, die ist nicht notwendig. Es gibt ganz viele Dinge, die ich jeden Tag mache, die habe ich noch nie gemacht.
Ja.
Ne, da kommen Fragen auf, die habe ich noch nie gehört, da gibt es Themen, mit denen war ich noch nie in Berührung und da gibt es wieder ein neues Programm von Microsoft, was noch kein Mensch gehört hat, wo zum Teil die Microsoft noch nicht mal weiß, wie es funktioniert. Naja, da sind wir alle Anfänger und da müssen wir halt alle gemeinsam lernen und dann meistern wir das schon irgendwie. Also von daher so ein bisschen maximale Flexibilität und macht Dinge, die euch Spaß machen. Also wenn ihr früh aufsteht und euch denkt, boah, jetzt muss ich da in den Job gehen, dann ist vielleicht der Moment, mal kritisch drüber nachzudenken, ob das noch der richtige Job ist.
Ja, diese Momente hatte ich nicht in diesem Job, hatte ich in anderen eben auch schon, auch teilweise, dass ich weinend in der Bahn zur Arbeit gefahren bin und mir gedacht habe, hey, ich glaube, das ist nicht für mich.
Nee.
Und ich glaube, es ist immer wichtig, sich diese Frage auch immer mal wieder zu stellen. Weil auch wenn einem mal was gefallen hat und mal für einen gut war, heißt es noch lange nicht, dass es das für immer ist. Und genau. Das ist auch total fein. Und ja, finde ich sehr gut, was du gesagt hast. Sollten wir uns alle ein bisschen zu Herzen nehmen. Und Perfektion gibt es sowieso nicht. Also das ist ja sowieso ein non-existentes Konzept. Deswegen könnt ihr nie perfekt sein. Also müsst ihr es auch gar nicht anstreben. Das könnt ihr gar nicht. Also es geht nicht.
Funktioniert
nicht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr sie natürlich beziehungsweise uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify dalassen. Wir würden uns sehr freuen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns immer eine Mail schreiben oder Ideen habt an Unternehmen, die ihr vielleicht gerne im Podcast hören wolltet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ihr findet, wie gesagt, alle Links unten in der Beschreibung. Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
ITCS, Pizza Time Podcast.